Herr Binder, jetzt dürfen Sie aus der Ecke vorkommen. Bevor Sie uns gleich Ihren Vortrag halten, möchte ich Ihnen noch drei Fragen stellen, damit wir Sie als Person auch besser kennenlernen. Sie sind Chemiker und Chemie hat ja damit was zu tun, dass man Stoffe zusammenbaut oder zerlegt. In welche Einzelteile würden Sie zerfallen, wenn man sie zerlegt? Jetzt persönlich, was macht den Harald Binder zum Harald Binder?
Den Harald Binder macht aus, man hört das gleich, dass er gar nicht so weit von hier weg geboren und aufgewachsen ist. Den macht aus, dass er schon seit vielen Jahren mit seiner Frau Elisabeth verheiratet ist, dass er mit ihr zusammen 4 Kinder hat, die inzwischen, man muss sagen, erwachsen sind. Sie sind älter als 18. Mich macht aus, dass ich das Vorrecht hatte, in einem Elternhaus aufgewachsen zu sein, in dem meine Mutter mit mir und meinen 3 Brüdern abends am Bett saß, mit uns Lieder gesungen hat, mit uns gebetet hat. Das hat Spuren in meinem Leben hinterlassen. Mich macht aus, dass ich von der Natur begeistert bin und dass ich darum ringe, immer wieder darum ringe, mein Denken zusammenzukriegen mit dem, was ich glaube. Mit dem, dass ich Jesus persönlich kenne, was ich mit ihm in meinem Leben erlebt habe. Und ich erlebe, das ist eine Herausforderung, die ich bisher als bleibende Herausforderung erlebt habe. Und ich gehe davon aus, das wird noch eine Weile so weitergehen.
Deshalb arbeiten Sie ja auch bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, die versucht, Glaube und Denken zusammenzukriegen. Sagen Sie doch dazu bitte ein paar Worte. Was hat sich die Studiengemeinschaft zum Ziel gesetzt?
Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ist ein Verein, der ursprünglich gegründet worden ist von einigen Hochschullehrern, die Erfahrung gemacht haben, dass in ihrem Kollegenkreis von Gott typischerweise nicht mehr oder sehr wenig geredet worden ist, so mit der Begründung, wir haben die Dinge im Griff, wir haben die Dinge verstanden, wir brauchen Gott als Erklärungshilfe nicht mehr. Und das hat sie herausgefordert. Sie wollten ihren Kollegen zeigen, dass Wissenschaft eine tolle Sache ist, aber dass Wissenschaft Gott weder positiv noch negativ in seiner Existenz begründen oder widerlegen kann, sondern dass man die Frage, ob es Gott gibt und wenn ja, wie und wer er ist, dass diese Frage auf anderen Wegen, auf anderen Schienen beantwortet werden muss. Gleichzeitig, dass es, wenn dieser Gott tatsächlich existiert, wenn er, wie er in seinem Wort sagt, Himmel und Erde gemacht hat, dann würden wir erwarten, dass das, was wir beobachten, das, was wir verstehen aus dieser Welt, dass es nicht im Widerspruch stehen sollte zu dem, was in der Bibel berichtet ist. Und auch da passt vieles sehr, sehr gut. Aber es gibt auch manche Dinge, da muss man um die Übereinstimmung ringen. Das passt nicht so auf Anhieb. Ich bin bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, ich hätte mir das nie rausgesucht. Das Thema ist mein Lebensthema und ich hätte, egal was ich gemacht hätte, das wäre so mein Lebensthema geblieben. Aber ich habe eigentlich mein Leben irgendwann in einer Hochschule gesehen oder in einem chemischen Konzern, Waschmittel, Arzneimittel machen oder sowas. Für mich ist es ein Wunder, dass ich dort bin und ich genieße es, wirklich denken zu dürfen, naturwissenschaftlich forschen und fragen zu dürfen und gleichzeitig, nicht wie viele meiner Freunde, die einen guten Job haben, die großartige Dinge machen, aber sich ihre Zeit für geistliche Dinge wirklich rausschneiden müssen mit großen Anstrengungen. Es ist ein Vorrecht, das als Beruf machen zu dürfen.
Jetzt noch eine letzte Frage. Sie sind ja vom schönen Konstanz aus zu vielen Vortragstätigkeiten unterwegs. Wenn Sie dort über Himmel und Hölle sprechen, werden Sie da nicht ausgelacht?
Also dazu muss ich ganz platt sagen, darüber habe ich noch nie geredet. Und die Vorbereitung für diesen Vortrag war eine ziemliche Herausforderung. Das ist eigentlich nicht so das gängige Thema, wenn man mich jetzt gefragt hätte, darüber zu reden, Ursprung des Lebens oder wie ist das mit den Sternen oder so. Nee, da verstehe ich nicht ganz so viel davon, aber wie ist das in der Medizin mit den Zellen und so, da hätte ich mich wohler gefühlt. Und es war für mich eine Herausforderung und vermutlich, wenn ich darüber schon einen Vortrag gehalten hätte, hätten viele gelacht. Das tun manche sowieso, egal worüber ich rede. Weil sie sich nicht vorstellen können, dass man ernsthaft, das hat mir erst dieses Frühjahr wieder ein Kollege gesagt, ich war auf einem wissenschaftlichen Kongress, und der hat mir gesagt, du scheinst ganz in Ordnung zu sein, aber wie kannst du als halbwegs vernünftiger Mensch das Zeug glauben, das in der Bibel steht? Wie kannst du so naiv sein? Und das geht ganz vielen so. Das geht ganz vielen so. Und ich versuche einfach, Leute zu finden, die den Mut haben, trotzdem mal zuzuhören, trotzdem mal sich einladen zu lassen, nochmal drüber nachzudenken. Da gibt es spannende Fragen.
Vielen Dank, dass Sie den Mut hatten, jetzt über das Thema Himmel und Hölle nachzudenken. Dem Vortrag liegt ein Bibelwort zugrunde und das würde ich jetzt vorlesen und dann dürfen Sie direkt im Anschluss weitermachen. Und zwar Römer 8, ich lese die Verse 19 bis 22. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet.
Wenn ich diesen Text als Naturwissenschaftler lese, dann stocke ich schon bei den ersten Worten. Schöpfung, diese Vokabel nehmen durchaus manche Kollegen in den Mund, wenn sie von der Natur reden. Aber Schöpfung in dem Sinne, dass Schöpfung mit meint, dass es da einen Schöpfer gibt, der etwas gestaltet, etwas gemacht, etwas ins Dasein gerufen hat, das gehört nicht ins naturwissenschaftliche Konzept. Das gibt es in den Naturwissenschaften nicht. Wenn in unserem Text von Vergänglichkeit die Rede ist und ich dann mit Kollegen aus den Biowissenschaften rede, dann sagen sie, naja, das ist trivial, Vergänglichkeit. Es gibt gar kein Leben ohne Vergänglichkeit. Leben gibt es gar nicht ohne Tod. Das gehört dazu. Wie komme ich dazu, als Naturwissenschaftler mich einzulassen, bei einer frommen Veranstaltung hier zu reden? Nun, ich habe das schon gesagt, das ist etwas, was mein Leben prägt. Das sind Fragen, das sind Themenfelder, die mich persönlich permanent umtreiben. Und ich wünsche mir, ich weiß nicht, was eure Fragen waren, was euch motiviert hat, hier reinzusitzen in diesen engen Raum, oder der jetzt eng geworden ist. Vorher, als ich mal reingeguckt habe, habe ich gedacht, ob sich da ein paar rein verirren. Ich glaube, dieses Thema ist auch deshalb von großer Bedeutung für uns heute, weil die Wissenschaften und die Naturwissenschaft im Besonderen uns als Gesellschaft, unser Denken prägt, und zwar ganz stark. Naturwissenschaft prägt unser Denken, auch wenn wir sagen, naja, also ich habe nichts mit Naturwissenschaften am Hut. Und wenn Mathematik in der Schule vorbei ist, dann geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Und wenn die Klausur halbwegs überstanden ist, ist es auch okay. Aber wenn wir nur mal dran denken, wenn einer von uns nächste Woche beim Skifahren sich den Fuß bricht und ins Krankenhaus muss und unter dem Röntgengerät liegt, dann gehen wir ganz selbstverständlich davon aus, dass dieses Röntgengerät von jemand gebaut worden ist, der ein bisschen über Strahlung nachgedacht hat. Und dass mein Fuß jetzt unter diesem Röntgengerät nicht langsam vor sich hin brutzelt. Sondern dass das so eingestellt ist, dass da halbwegs brauchbare Bilder erzeugt werden. Ganz zu schweigen von dem Arzt, wenn der nachher noch kommt und sagt, ich muss noch in die Röhre, da sollte noch ein Computertomogramm gemacht werden und so. Alles hat mit Naturwissenschaften zu tun. Und deshalb möchte ich euch einladen, zuerst einmal zu verstehen versuchen, was macht denn Naturwissenschaft aus? Wie ticken die, die dort arbeiten, die diese Dinge verstehen? Zunächst einmal sind Naturwissenschaftler Leute, so sehe ich es zumindest, die haben das große Vorrecht, ihre kindliche Neugierde, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, ob ihr in eurer Verwandtschaft jemand kennt, der noch so auf allen Vieren auf dem Stubenboden geht, das sind Naturwissenschaftler. Die krabbeln rum und was sie erreichen können, kommt in den Mund. Wenn ich alte Berichte lese von Chemikern, die haben ganz selbstverständlich alles, was sie gemacht haben, in den Mund genommen. Da steht im Protokoll, wie das schmeckt. Naturwissenschaftler haben das Vorrecht, diese frühkindliche Phase gegen Bezahlung als Erwachsene weitertreiben zu dürfen. Was machen sie? Naturwissenschaftler versuchen, indem sie die Natur beobachten, Gesetzmäßigkeiten zu finden, Abhängigkeiten zu entdecken. Und das höchste Ziel ist, diese Verknüpfungen mathematisch zu formulieren. Naturwissenschaftler beobachten die Natur und suchen nach den Gesetzmäßigkeiten, nach den Ordnungen in der Natur. Und wenn ein Student der Naturwissenschaften nicht von sich selber aus oder durch einen guten Lehrer, und es gibt auch an Universitäten Lehrer, die nicht ganz so gut sind, also fachlich sind die schon alle gut, sonst kommen sie gar nicht dorthin, aber die auch ein bisschen weiter nachdenken als über ihr Fach hinaus, dann gibt es Naturwissenschaftler, die lernen im Studium, die Ordnungen in der Natur sind alles, was es gibt. Und darüber hinaus gibt's nichts. Und damit kann man ziemlich erfolgreich sein. Damit kann man hervorragende Forschung treiben. Wir werden gleich sehen, dass das auch seine Grenzen hat. Was ist für Naturwissenschaftler wichtig in ihrer Arbeit? Zwei Dinge möchte ich euch einfach mal so mitgeben, dass ihr so ein bisschen genauer wisst, was euch eigentlich prägt und wie die Naturwissenschaftler ticken. Für Naturwissenschaftler ist wichtig, dass er Dinge aus der Welt, in der er lebt und die er untersucht, Dinge erfahrbar macht. Man nennt das mit dem Fachwort Empirie. Der Naturwissenschaftler braucht etwas, was er erfahren kann, was er mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, entweder direkt oder vermittelt durch Messgeräte, durch Hilfsinstrumente. Aber alles, was nicht der Erfahrung zugänglich zu machen ist, ist für den Naturwissenschaftler nicht zugänglich. Und ein zweites: Naturwissenschaftler beschäftigen sich ausschließlich mit Dingen, die immer wieder kommen, die sie immer und immer wieder untersuchen können. Fachbegriff Reproduzierbarkeit, Wiederholbarkeit. Wenn ich als Chemiker, als ich noch an der Universität in Konstanz war, eine tolle neue Reaktion im Labor gemacht habe und zu meinem Professor gerannt bin, seine erste Frage war: Herr Binder, wie oft haben Sie das gemacht? Boah, blöde Frage, gerade eben, ich bin noch richtig heiß. Er sagt: So, Herr Binder, und jetzt gehen Sie wieder in Ihr Labor und jetzt machen Sie das 10, 20, 30 Mal. Und wenn da 20, 30 Mal dasselbe rauskommt, dann kommen Sie wieder und dann unterhalten wir uns darüber. Kleiner Verweis: Das ist der Grund, warum Naturwissenschaftler als Naturwissenschaftler zum Beispiel mit dem Phänomen Auferstehung nicht so viel anfangen können. Kommt nicht so häufig vor, zumindest bei uns auf dem Friedhof in Konstanz nicht. Wenn das pro Woche 5, 6 Mal vorkäme, gar kein Problem. Stellt man eine Videokamera auf dem Friedhof und kann die Gesetzmäßigkeiten studieren. Aber nun ist das so, dass Auferstehung nicht so häufig vorkommt. Ob Auferstehung historisch passiert ist, das habe ich gelesen. Und ich bin kein Geschichtswissenschaftler. Aber das, was ich von Freunden und Kollegen, die sich da besser auskennen, gehört habe, gibt es eine ganze Reihe geschichtswissenschaftlicher Argumente, die auch die größten Zweifler ins Nachdenken bringen sollten: Könnte es nicht sein, dass es vor 2000 Jahren in Jerusalem tatsächlich ein leeres Grab gegeben hat? Was ich damit zeigen will, ist: Naturwissenschaft ist eine faszinierende Methode, die uns erlaubt, vieles zu verstehen. Aber, ich hoffe, das wisst ihr schon alle, es gibt eine ganze Reihe Themen, dafür ist Naturwissenschaft unbrauchbar. Passt die Methode nicht? Und genau das ist das Gefährliche. Wenn Naturwissenschaft in ihrer Anwendung in der Technik so ungeheuer erfolgreich ist, dass wir uns ganz leicht verleiten lassen dazu, das Heil liegt in der Naturwissenschaft. Ja? Hört euch mal um in eurer Verwandtschaft, in eurem Bekanntenkreis. Vielleicht findet ihr da auch jemand, der erst vor kurzem vom Arzt zurückgekommen ist mit der Diagnose Krebs. Und dann könnt ihr erleben, wie groß unsere Hoffnung in die Naturwissenschaft ist. Dass da in der Zeit, die ich noch habe, dass die da noch eine Therapie finden. Dass sie da noch einen Stoff finden, der dagegen hilft. Naturwissenschaft ist in unserem Denken tiefer verwurzelt, weiter verbreitet, als uns oft so bewusst ist. Und wenn wir das jetzt verstanden haben: Naturwissenschaft braucht etwas, was man untersuchen kann, muss wiederholbar sein, dann spüren wir schon intuitiv, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt, die uns interessieren, selbst wenn wir gar nicht in Naturwissenschaften spezialisiert sind. Und zwar zum Beispiel kommt man ganz schnell, wenn man anfängt nachzudenken, auf die Frage: Wie war das eigentlich am Anfang? Woher kommt diese Welt? Wie hat das angefangen? Und wenn man jetzt naturwissenschaftlich trainiert ist, ohne dass man einmal sich Gedanken gemacht hat, woher kommt eigentlich meine Methodik und wo sind die Grenzen, dann behandelt man diese Fragen genauso, wie manche Naturwissenschaftler das tun. Das gehört zu unserem Thema. Wir haben die Methode und wir haben die Naturgesetze kennengelernt. Und jetzt extrapolieren wir einfach unsere Messreihen, die wir heute haben, in die Vergangenheit zurück. Und erzählen dann, wie das funktioniert. Und ganz viele sind sich gar nicht mehr bewusst oder machen sich das gar nicht klar. Entschuldigung, aber was beobachtest du denn, wenn du Geschichten erzählst, dass vor vielen Millionen Jahren irgendwo im All auf einem Planeten, dass da ein Sonnensystem entstanden sei, dass auf einem Planeten chemische Reaktionen stattgefunden haben? Was bitteschön hast du denn beobachtet? Ist irgendwo eine DVD gefunden worden? Eine Doku? Das, was in eurem Biologiebuch drinsteht, das ist nicht unvernünftig, aber das ist so eine Extrapolation. Die Gesetzmäßigkeiten, die wir heute studieren, gedanklich zurückverlängert in die Vergangenheit. Und dann bekommen wir konkrete Bilder und die werden vor allem deshalb so überzeugend, weil sie in der Schule erzählt werden, übrigens ohne Alternativbeispiel. Im Lehrbuch stehen sie und wenn man eine Sendung, eine wissenschaftliche Sendung anschaut, kommt genau dasselbe. Das scheint sehr überzeugend zu sein. Und die allermeisten glauben es auch. Und darunter gibt es wirklich kluge Leute, sehr kluge Leute. Die Naturwissenschaft ist eigentlich auf sehr dünnem Eis, wenn sie die Frage nach den Anfängen behandelt, weil sie nicht wirklich etwas zum Untersuchen hat. Oder wenn wir nach vorne schauen, wie sieht die Zukunft aus? Da können uns die Astronomen tolle Dinge erzählen. Sie können uns sagen, wie nach heutigen Vorstellungen die Sonne sich verändern wird. Und dass es, wenn unsere Sonne diesen Zyklus durchläuft, dass sie sich zu einem roten Riesen aufblähen wird, dass es dann hier ziemlich heiß wird, die Sauna zu Hause kann man dann einmotten, und sie wird die Erde schlucken und das Leben hier wird sterilisiert. Das ist aber nur die Gesetzmäßigkeit, die wir verstanden haben durch Beobachtungen im Kosmos. Und das schreiben wir fort. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, das funktioniert hervorragend. Vermutlich haben viele von uns noch vor Augen, was das für ein Hype war, noch gar nicht so lange her, vor wenigen Wochen, als es gelungen ist, ein kühlschrankgroßes Hightech-Gerät im Weltall auf einem Felsklotz zu landen. Das macht man nicht so einfach mal nebenher. Ein Bekannter von mir, der ist jetzt diesen Sommer pensioniert worden, der war beim Start dieses Projekts dabei. Und jetzt nach seiner Pensionierung, nachdem dieses Gerät über eine lange Zeit einfach stillgelegt worden ist, über riesige Distanzen wieder aufgeweckt, aktiviert worden ist und irgendwo im All auf einem Felsklotz gelandet ist. Das zeigt uns, wir haben eine ganze Menge von diesen Gesetzmäßigkeiten, von den Verhältnissen, von den Kräften, die dort herrschen, von den Energien, um die es da geht, haben wir eine ganze Menge verstanden. Sonst hätten wir keine Chance, sowas zu machen. Himmel und Hölle, ist das nicht unwissenschaftlich? Himmel? Dazu können die Physiker eine ganze Menge sagen, aber sie meinen dann mit dem Himmel etwas anderes, wie das, was in der Bibel darüber gesagt wird. Hölle. Da würden vermutlich die allermeisten meiner Kollegen den Kopf schütteln. Und doch ist es ihnen sehr vertraut, dass in der Natur, die wir beobachten, nicht alles zum Besten bestellt ist. Charles Darwin hat in einem Brief an einen Kollegen geschrieben, er hat Theologie studiert, Charles Darwin, er hat in einem Brief geschrieben, wenn er die Ichneumonidae, das sind zu Deutsch die Schlupfwespen, wenn er die sieht und ihre Lebensweise, dann kann er nicht an einen gnädigen Gott glauben. Wisst ihr, was Ichneumonidae, was sie tun? Die Schlupfwespen, die Weibchen davon, haben einen langen Legestachel. Und damit legen sie ihre Eier in Raupen ab. Und in diesen Raupen schlupfen aus diesen Schlupfwespeneier Schlupfwespenmaden. Und zunächst einmal haben die existenzielles Interesse daran, dass es dieser Raupe gut geht. Denn wenn die vital ist, funktioniert ihr Ökosystem. Aber diese Schlupfwespenlarven übernehmen die Steuerung dieser Raupe. Zunehmend geht es der Raupe schlechter. Die Schlupfwespenmaden verhindern, dass diese Raupe sich verpuppt. Denn wenn sie sich verpuppen würde, dann wären diese Maden im Tresor eingeschlossen. Und dann bohren die sich durch die Raupe durch und verpuppen sich unmittelbar neben der Raupe, die in der Regel wenige Stunden später verendet. Ist das nicht pervers? Wem das noch nicht reicht, ein anderes Beispiel. Ich liebe Spinnen. Und eine Spinne, die mir es angetan hat, ist die Bola-Spinne. Vielleicht haben manche schon mal was von Bola gehört. Bola ist eine südamerikanische Variante vom Lasso. Also das ist keine Schlinge am Ende des Seils, sondern eine Kugel. Und es gibt südamerikanische Kulturen, da wird mit Steinen oder anderen Gewichtsmasseelementen, die mit Schnüren verknüpft sind, gejagt. Nicht wie der Bumerang, aber es wird auch geworfen. Und das Ziel ist, dass zum Beispiel ein fliehendes Tier, dass das mit diesem Geschoss blockiert wird in der Weiterbewegung, zumindest so lang, bis der Jäger dann da ist. Und es gibt eine Spinne, die hat da offensichtlich zugeguckt. Die gehört zu den netzbauenden Spinnen und baut aber ein ziemlich mickriges Netz, nur so ein paar Fäden. Übrigens, bei diesen Spinnen, für alle, die dies ekelt vor Spinnen, guckt die mal genauer an. Die Gartenkreuzspinne, die zu Hause bei euch an der Hecke ihr Netz baut, die baut mindestens sieben verschiedene Spinnseiden. Eine nimmt sie als Rettungsleine, eine andere, um ihre Netzspiralen zu bauen, die Klebefäden sind andere. Eine Seite benutzt sie zum Beispiel als Frischhaltefolie. Wenn sie Beute macht, wird die eingewickelt, hält hervorragend. Es gibt Kollegen, die in Forschungsteams versuchen, Spinnenseide nachzubauen. Wir könnten noch an keinem Wettbewerb mit Spinnen teilnehmen. Da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt. Aber zurück zur Bola-Spinne. Die Bola-Spinne hat an ihrem Faden eine Kugel. Und diese Kugel ist eine Klebekugel. Und mit dieser Klebekugel wirft die Bola-Spinne Motten ab. Kann man sagen, oh, tolles Hobby, ja, so ähnlich wie der Angler, der dann auch froh ist, wenn zu Hause in der Tiefkühltruhe noch irgendwas anderes zum Essen ist, falls der Tag mal nicht so erfolgreich war. Aber dann hat man Untersuchungen gemacht, Felduntersuchungen, und festgestellt, diese Bola-Spinnen fangen ungefähr die gleiche Beutemenge wie Spinnen, die große Radnetze bauen. Hat man ein paar dieser Spinnen mit ins Labor genommen, in Gläser eingetütet und dann geguckt, wie funktioniert das? Und hat festgestellt, also zum einen diese Klebekugeln, die kleben so, zumindest bei manchen dieser Bola-Spinnen, so eine halbe Stunde. Ist aber gar kein Problem, wenn die Klebekraft nachlässt, wird die Klebekugel verspeist und einfach eine neue gemacht. Aber im Labor hat man festgestellt, diese Klebekugel der Bola-Spinne ist eine Duftkugel. Und jetzt kommt der Hammer. Die Duftkomposition ist der Sexuallockstoff der Motte. Das heißt, die Bola-Spinne muss gar nicht da ständig Cowboy spielen, sondern die Motte links vorne, potenzieller Fortpflanzungspartner. Richtungsänderung und drauf zu. Plötzlich wird der Untergrund ein bisschen klebrig und Filmriss. Die Motten fliegen diese Klebekugel aktiv an. Ist das heile Natur? Ist das Schöpfung? Ist das toll und grandios? Ich weiß nicht, ich habe die Motte noch nicht interviewt, aber wenn wir die Natur mit offenen Augen anschauen, da hat es eine ganze Menge drin, das ist näher bei der Hölle. Und Charles Darwin hat das ganz richtig gefühlt, wenn er sagt, das, was ich hier sehe bei der Schlupfwespe, wie die ihre Eier in der Raupe ablegt, wenn ich andere Dinge ansehe, das ist nicht kompatibel mit diesem Gott in der Bibel. Das ist einer der Gründe gewesen, an denen ich gelernt habe, meine Bibel immer wieder neu gründlich zu lesen, dass ich nicht in einer Art und Weise von Gott rede, wie es unangemessen ist. Wenn wir so tun, im Blick auf die Schöpfung, nur das Tolle und Geniale zu erzählen. Das gibt es, das kann man sehen. Aber das andere gibt es auch. Und Christen sind verpflichtet, nicht nur das Zeugnis vom Schöpfer zu sagen, sondern auch umzublättern und zu sehen, das, was Paulus hier im Römerbrief aufnimmt, vom dritten Kapitel vom ersten Buch Mose. Da ist der Wurm drin in der Schöpfung und nicht zu wenig. Charles Darwin ist über seine Naturbeobachtungen, über dem Erklärungskonzept, das er entwickelt hat. Er hat seinen Glauben an den Nagel gehängt darüber. Und er war sich sehr bewusst dessen. Es gibt heute ganz viele Menschen, die sagen, naja, man kann dieses Konzept, dieses Erklärungskonzept von Charles Darwin, man kann das wunderbar mit dem Gott der Bibel, mit dem, was die Bibel sagt, kombinieren. Charles Darwin hat das in meiner Sicht sehr viel deutlicher gesehen und hat gesagt, nee, das geht nicht. Die Erklärung, die uns heute überall beigebracht wird, basiert einzig und allein darauf, dass diese Gesetzmäßigkeiten, von denen ich sagen würde, Das sind die Ordnungen, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und die, und das empfinde ich als ein Vorrecht, die darf ich studieren, übrigens jeder herzlich eingeladen. Die darf man studieren und das kann mein Kollege so gut wie ich. Da muss er gar nicht an Gott glauben, um diese Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, zu finden und technisch anzuwenden. Spannend wird's dort, wo wir so tun, als wäre das alles, als wäre das das Ganze. Und die Bibel sagt uns sehr deutlich schon auf der ersten Seite, es ist nicht so, dass es da unendlich weit zurückgeht und die Naturgesetze immer und immer und immer und immer und immer weitergehen. Nein, meine Bibel beginnt damit, am Anfang schuf Gott. Gott hat einen Anfang gesetzt. Und ich finde es sehr spannend, auch wenn man da viele Details diskutieren muss, dass ein Großteil derer, die sich mit Physik gut auskennen, in der theoretischen Physik, das heute genauso nachvollziehen und sagen, wenn wir diese Welt uns anschauen, dann läuft die auf einen Punkt zurück. Gut, die diskutieren dann, ob der Punkt immer wieder kommt und ob es immer wieder einen Urknall gibt. Da gibt es dann unterschiedliche Modelle. Aber das, was wir heute sehen, der Kosmos, in dem wir leben, in dem wir Beobachtungen machen, der hat, nach dem, was die Physiker uns heute sagen, einen Anfang. Bibelleser könnten das schon früher gewusst haben. Und ich bin in den vergangenen Wochen an einer Bibelstelle hängen geblieben. Die habe ich zuerst in der Offenbarung entdeckt und dann gemerkt, das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Jesaja sagt in einer Gerichtsbotschaft über die Heiden, dass am Ende der Himmel zusammengerollt wird wie eine Buchrolle. Das ist nicht nur ein Bild, wo man sagt, naja, das ist ein schönes Bild, das passt für die Zeit. Wir haben heute nicht mal mehr Bücher, wir haben heute Internet. Aber das ist nicht nur ein altes Bild, sondern das ist ein Bild, das Johannes aufnimmt und in der Offenbarung im Kapitel 6 bringt. Dort schreibt er, Offenbarung 6, ab Vers 13 und 14, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt wird von starkem Wind. Also hier ist nicht nur die Rede, da kommt mal so ein Leuchtstreifen am Himmel und alle sagen, oh, Sterne fallen vom Himmel wie Blätter vom Feigenbaum, wenn er vom Wind geschüttelt wird und seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Wenn ich das meine Kollegen aus der Physik, das mit ihnen diskutiere, das ist spannend. Völlig unvorstellbar. Im Himmel kennen sie sich aus. Da haben wir so ein paar Geräte rumfliegen und haben hervorragende Bilder davon. Das haben wir verstanden. Aber die Idee, dass es ein Ende gibt, ein Ende, das nicht einfach ein Prozess ist, der sich jetzt schon andeutet, sondern ein Ende, das souverän gesetzt wird, wie eine Buchrolle zusammengerollt wird. Das ist nicht das, was wir in der Natur beobachten können. Aber die Bibel sagt uns das sehr deutlich, sehr klar. Der Himmel, den wir in seinen Gesetzmäßigkeiten erstaunlich genau verstehen und technisch vieles können. Die Bibel öffnet uns mit diesem Vers die Augen dafür, dass es da aus biblischer Sicht eine andere Perspektive am Ende gibt, die nicht ableitbar ist aus der Himmelsmechanik. Himmel und Hölle, ist das nicht unwissenschaftlich? Ich habe behauptet am Anfang, ich bin wirklich überzeugt davon, dass naturwissenschaftliches Denken für uns einen ungeheuer großen und starken Einfluss hat. Und unser ganzer Lebensstil eigentlich auch dadurch geworden ist, was wir uns heute alles leisten können, unsere Mobilität, euer iPhone, das ihr nachher wieder einschalten müsst. Naturwissenschaftliches Denken und technische Umsetzung, aber habt ihr das noch im Ohr, auch noch gar nicht so lange her, Ebola. Und plötzlich bricht Panik aus. Können wir das beherrschen? Das lernt man schon in der Schule, im Biologieunterricht, wie Viren funktionieren. Ist gar nicht so kompliziert. Und plötzlich bricht Panik aus. Vogelgrippe. Und das ist ja noch gar nicht so schlimm, wenn da irgendwo in Norddeutschland irgendwelche Geflügelhöfe, wenn da gekeult wird. Aber wenn dann plötzlich in der Zeitung steht, dass das auf den Menschen übergeht und dass man gar nicht verstanden hat, wie das funktioniert und man gar nicht wüsste, was man da tun sollte oder könnte, dann ahnt man, die Hölle könnte gar nicht so weit weg sein. Auch mit der Naturwissenschaft nicht. Und dann sehen wir, die Naturwissenschaft bei all ihren Möglichkeiten ist immer zwiegespalten darin, wie wir die Dinge nutzen. Und das ist nicht nur beim Küchenmesser so, dass man sinnvoll und weniger sinnvoll im Rücken des Nachbarn nutzen kann, sondern das ist ein Grundzug. Das ist jetzt schon eine ganze Ecke von Jahren her. Da haben Physiker mit Hochdruck versucht zu verstehen, wie die Atombestandteile funktionieren, wie man Atome spalten kann. Und sie haben verstanden, wie man diese Energie, die dabei frei wird, die man dabei generieren kann, wie man die nutzen kann. Und wir haben die Hölle damit erlebt und die Hölle damit erzeugt in Japan mit dem Abwurf der Atombomben. Und wir können ganz viele Technologien nehmen und wenn wir sie durchanalysieren, dann merken wir, dort wo wir sie nutzen, sie werden zwiespältig. Noch gar nicht so lange her, da habe ich vor Studenten über Stammzellen vorgetragen. Da laufen einige klinische Studien. Und da sind ungeheuer große Hoffnungen damit verbunden. Aber eine der letzten Studien, die man mit Kindern gemacht hat, Kinder mit einem bestimmten seltenen Tumor, sind therapiert worden und die ersten Publikationen über den Erfolg waren schon veröffentlicht. Und dann musste die Todesmeldung dieser Kinder nachgereicht werden, weil man mit der Therapie einen anderen Tumor generiert hat. Der beabsichtigte, der anvisierte Tumor ist erfolgreich therapiert worden und ein neuer, der sehr schnell tödlich war, mit dieser Therapie ausgelöst worden. Himmel und Hölle, der begegnen wir nicht nur in der Bibel, der begegnen wir auch, wenn wir die Bibel ausblenden, wenn wir nur wissenschaftlich, nur sachlich, nur nüchtern arbeiten. Für mich ist das der Grund, warum ich euch, aber auch immer wieder meine Kollegen einladen will, weiter nachzudenken, nicht aufhören zu denken. Ich lade viele, auch wenn ich in Schulen bin, Leute ein, einfach mal die Dinge genau anzuschauen, sich mal Gedanken zu machen, warum ist das so, dass wenn ich am Montagmorgen den Computer einschalte, in der Schule oder zu Hause am Schreibtisch, warum am Freitagabend nicht ein tolles, fertiges, neues Programm da ist, einfach weil der Computer läuft. Kein Programmierer würde so, zumindest nicht länger, arbeiten können, indem er einfach den Computer einschaltet. Das wird schon. Nein. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, wie viel das kostet, wie viel man investieren muss, um ein halbwegs ordentliches Programm zu machen. Und wie lange es dann noch dauert, bis man das testet, damit es halbwegs ordentlich läuft in der Praxis. Dann lade ich die Leute ein und sage, jetzt guckt euch mal so ein ganz einfaches Gänseblümchen an. Und jedes Computerprogramm ist ein ganz müder Abklatsch, was die Komplexität anbetrifft. Und keiner würde ernst nehmen oder davon ausgehen, dass ein Computerprogramm irgendwie entsteht. Aber beim Gänseblümchen haben wir so im Biologieunterricht gelernt. Ich möchte Mut machen, nicht die Bibel einfach zu glauben, weil es die Mama schon so gemacht hat oder weil es der Jungscharleiter so gedacht hat. Ich möchte euch dringend einladen, denkt nach. Denkt über diese Dinge nach und nehmt diese Informationen, zum Beispiel vom Himmel, der zusammengerollt werden soll wie ein Buch. Denkt mal darüber nach, ob es nicht sein könnte, dass das Ende tatsächlich anders aussieht, von jemand anders bestimmt wird. Und wenn das so wäre, dann ist es gut, den, der das macht, der das tut, zu kennen. Und mein Glaube, mein Christsein lebt von diesem Privileg, den, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht. Und den, der am Ende einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, persönlich zu kennen. Übrigens, ich bin auch in meinem Glauben ein Empirist. Und ich würde euch warnen, einfach nur zu glauben, weil der Pfarrer das am Sonntag von der Kanzel sagt. Der Gott, der in meiner Bibel redet, der sagt, dass er real existiert, dass man mit ihm kommunizieren kann. Als Naturwissenschaftler rate ich euch einfach nur, lasst euch nicht irgendwas aufreden, macht nicht irgendwas einfach, probiert's aus. Ich hab's gemacht und deshalb glaube ich, weil ich diesen Gott persönlich kenne und begeistert bin von dem, was in seiner Schöpfung, in der Wurm drin ist und in deren Schöpfung, die der Vergänglichkeit unterworfen ist. Aber da ist noch so viel Staunenswertes drin, noch so viel Fingerabdrücke, die der Chef hinterlassen hat. Ich würde euch Mut machen, macht euch auf die Suche, sucht sie. Findet sie, denkt drüber nach und sagt es anderen weiter, was für geniale Dinge es gibt. Himmel und Hölle.